Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Manchmal wird eine bestehende Regel ja widerlegt. Also entweder eine gefühlte oder auch eine echte Regel. Im Boxen zum Beispiel galt die Regel "They never come back". Die war written in stones sozusagen. Ein Boxer, der einmal einen wichtigen Kampf verloren hat oder einen Titel, der wird eigentlich nie wieder Weltmeister. Und dann kam es zum Jahrhundertkampf. Ich kann jedem auch da nur empfehlen, mal YouTube das kurz anzuschauen. In Zaire 1974. Das ist sogar länger her, als ich alt bin. Das passiert mir auch nicht mehr so oft. Muhammad Ali hat den absolut überragend boxenden George Foreman zu dieser Zeit in der 8. Runde einfach mal K.O. geschlagen. Niemand hätte es gedacht und er wurde wieder Schwergewichtsweltmeister. Das ist die Geschichte zum Einstieg. Jetzt könnte man ja von Schwergewicht leicht eine Brücke zu uns hier schlagen, aber das wäre ein bisschen billig. Die Brücke lautet nämlich Comeback. We come back, ja, von wegen they never come back. Wir sind wieder da, das Duo ist wieder da. Wir werden zwar höchstwahrscheinlich nicht Weltmeister, aber immer Meister der Herzen und das mit großer Freude. Also ringfrei zur zweiten Runde und die wird dauern, liebe Freunde da draußen. Das will ich hier mal laut postulieren an dieser Stelle. So, willkommen zurück zu Duo Digitale, eurem Podcast zu den Themen aus dem digitalen Handel, die Spaß machen. Für alle, die neu dazukommen, wir sind Alexander Otto und gleich auch, Marcel Brin-Döpke. Wir sind Digitaldenker, E-Commerce-Enthusiasten und Marktmetaphysiker. Wir beobachten, wir analysieren, wir klären manchmal vielleicht auch ein bisschen auf, aber wir freuen uns vor allem, dass wir in einer Branche arbeiten dürfen, die mehr Geschwindigkeit hat als ein Viererbob auf der Olympiastrecke in Mailand. Und die ist noch nicht mal fertig. Deckung hoch und los. Apropos, noch ein Disclaimer. Ab sofort gibt es uns auch im Bewegtbild. Ich weiß, es ist für viele da draußen wahrscheinlich schwer auszuhalten, aber wir experimentieren ein bisschen rum. Ihr werdet also manchmal auch unsere Gesichter sehen und die bewegen sich sogar. Wir sind zwar alt, aber noch nicht so alt, um dann auch ein bisschen Spaß zu haben mit kleineren Formaten auf den Socials da draußen. Der zweite Punkt zum Thema Deckung. Wir kommen nämlich aus der Deckung, indem wir uns zeigen. Auch nach 12 Monaten Pause an meiner Seite der Leberhaken der Branchenanalyse, der linke und rechte Handschuh des Teufels, der Mann, der nie in den Seilen hängt, weil er dafür schlicht zu groß ist. Marcel Brin-Döpke, Marcel, welcome back. Welchen Eröffnungsschlag hast du vorbereitet?
Hallo, lieber Alex. Schön, dass ich wieder da sein darf. Und ich sehe schon, das geht schon mit Tiefschlägen oberhalb der Gürtellinie los. Das habe ich natürlich schon sehr vermisst und freue mich seit 11 Monaten und 29 Tagen auf diesen Tag. Ja, ich war so überrascht. Ich habe teilweise noch Folgen aufgenommen und gar nicht gemerkt, dass du nicht mehr mit dabei warst, bis mir dann unser Produzent sagte, was machst du hier eigentlich? Und von daher freue ich mich sehr. Mich haben ja unheimlich viele Menschen angemeldet und gesagt, wir wollen und sollen weitermachen. Gut, es haben auch sehr viele geschrieben, dass sie ganz froh eigentlich sind, aber die haben jetzt halt Pech. Ja, wir sind wieder da. Und deswegen freue ich mich auch. Vielen Dank an die Fans, die geschrieben haben und gesagt haben, macht's weiter. Ich habe beiden geantwortet, es geht weiter. Also, die sind auch happy. Ja.
Und, war mein Alias. Ich war der Alias.
Genau. Und Menschen, die wir bezahlt haben. Aber Spaß beiseite. In der Tat schön, dass es uns wieder gibt und wir wieder über wichtige Themen auch sprechen können. Du hast ja gesagt, wir sind hier für Themen, die Spaß machen. Ich habe mal einen Blick in unsere Themenliste heute geguckt. einige machen Spaß. Die anderen dann auch nicht allen, aber so ist es nun mal. Wir haben aufregende Themen, neue Themen, ist ja sehr innovativ, du hast das eben gesagt. Viele, viele neue Dinge und ich glaube, dass so ein Podcast auch deswegen wichtig ist, weil wir eben nicht mehr ja in so einer Digital-Bubble inzwischen sind, sondern die Themen, die uns bewegen, auch durchaus in, ich sag mal, nicht mehr den Randbereichen einer gedruckten Printzeitung stehen, sondern auch in den größeren Rubriken zu hören sind. Also es wird wichtig, das, was wir machen, womit wir uns beschäftigen, digitalem Handel, Plattformen, Marktplätze, das ist wie ja ein Kessel Buntes, ne? Das war noch vor deiner Zeit, ne? Und ja. In einem Land vor und neben unserer Zeit, in Ostdeutschland. Also es wird ein bunter Mix werden und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Deswegen lass uns einsteigen, bevor die Ersten schon wieder uns verlassen haben. weil wir jetzt noch gar nicht richtig Fleisch an den Knochen bekommen haben in dieser Intro.
Ja, das würde ich gern von mir behaupten können, aber das kennt man ja auch von uns. Wir lassen ja manchmal auch ein bisschen, lassen natürlich ein bisschen Luft. Aber du hast recht, auf geht's, los geht's.
Das finde ich richtig toll.
So, das erste Thema, und da bin ich davon überzeugt, dass ich das richtig toll finde. Es geht im Grunde um Otto mal wieder, wie passend zur ersten Comeback-Sendung. Der Marktplatz Otto oder Otto als...
Ach,
als
nicht über dich.
Ja, jetzt warte ab.
Ich verwechsel das immer.
Ja, plant nämlich eine, nennen wir es mal eine stärkere oder eine allmähliche Öffnung für internationale Händler, was im Otto-Kosmos neu ist. So, was ist geschehen? Lass mich kurz zusammenfassen. Ich weiß, du scharrst schon mit deinen Hufen als Ex-Otto. Ja, ich bin immer noch Otto, aber du bist Ex-Otto. So Anfang 2026 sind wir ja noch. Ist die Situation die. Otto versucht, also man hat ja immer gesagt, es ist der große deutsche Dampfer des Handels, und ein bisschen Schnellboot mit reinzubringen durch Öffnungen und vielleicht Impulse, die dadurch kommen. Öffnet also den Marktplatz für internationale Händler. Ich bin da total davon überzeugt, dass das die Handschrift ist von dem bald CEO Boris Ewenstein, der ja nicht nur eine MTV-Vergangenheit hat und damit ja per se international Broadcast-Past hat, sondern eben auch und vor allem lange bei Zalando war. Und da ist ja Internationalität quasi Teil des täglichen strategischen der Frühstücksserialien. Ja? Das ist ganz klar, dass der das mitgebracht hat. Und wenn man das jetzt mal aufdröselt, gibt es da verschiedene Punkte, die da eine Rolle spielen, die offensichtlich bisher, da kannst du dann vielleicht mehr dazu sagen, kompliziert waren oder einfach nicht angegangen wurden, weil es gibt ja andere, die das von Anfang an so gemacht haben. Aber es gibt jetzt also eine grenzüberschreitende Zahlungsabwicklung. Die Auszahlung an nichtdeutsche EU-Unternehmen kann Otto jetzt abwickeln. Offensichtlich hat man da, weiß nicht, einen Dienstleister mit hinzugezogen oder hat eine andere Lösung gefunden. Das Händler-Onboarding nicht mehr nur für Deutschland, das heißt Prüfungen der Rechtsform, Auszahlungen, Compliance-Prozesse werden für in der EU ansässige Händler angepasst und sind nicht mehr auf DE-Registrierungen beschränkt. Das klingt so, als wäre das der entscheidende Punkt für die ganze Geschichte. Und dann geht es natürlich strategisch Fokus auf die Marktplatz-Skalierbarkeit. Das ist jetzt keine Änderung an dem Frontend, sondern Entscheidung der Kernhandelsplattform, die den Anspruch von Otto unterstreicht, auf europäischer Ebene zu konkurrieren. Jetzt könnte man ja sagen, kann jetzt auch kein ganz neuer Gedanke sein, und mich würde jetzt da deine Sicht darauf interessieren. Ich freue mich, dass es so ist, aber warum hat das so lange gedauert, wenn man ja in Competition steht mit Zalando und natürlich auch Amazon, wenn man jetzt mal auch das Portfolio der Kategorien anschaut, das Otto hat, dann ist man ja eher in der Amazon-Ecke, weil es ja jetzt kein Fashion-Marktplatz ist. Also viele Themen und Thesen. Du kannst mich bitte widerlegen oder zerlegen, wenn das in deinen Ohren alles Humbug ist oder Hamburg ist, ja, was ja jetzt passt, oder was auch immer. Marcel, komm, sag mal was zu Otto.
Ja, also es war nicht alles falsch. Das kann ich schon mal bestätigen. Ich glaube, so sehr ich den Boris Ewenstein schätze, hatte er auch das große Glück, ihn mal zu treffen und zu interviewen. So schnell ist Otto nicht. Der ist ja erst seit 2 Jahren da. Deswegen glaube ich schon, dass der Wunsch, sich internationalen Sellern zu öffnen, schon ein bisschen länger besteht. Aber das braucht halt ein bisschen, ne? Du hast gesagt, man ist ja erst Tanker und dann Dampfer sozusagen, ne? Also erst Input, dann Output. Und das dauert schon ein bisschen. Und man muss ja auch sagen, Otto hat ja in dem Weg zum Marktplatz auch verschiedene Häutungen und hat auch verschiedene Projekte starten müssen, damit das klappt. Gibt ja auch einen Payment-Dienstleister zum Beispiel, der in der Zwischenzeit gegründet wurde, der auch, glaube ich, einen relativ wichtigen Baustein darstellt. Und die strategische Wolte, die, würde ich behaupten, geht tatsächlich auf Boris zurück, ist ja die, dass man von mach hoch die Tür, das Tor macht weit, ne, was Händler angeht, wieder zu einer leichteren Kuratierung zurückgegangen ist und auch Partner rausgeschmissen hat. Ne? Also in Hamburg sagt man Tschüss, sozusagen. Also das hat man ja schon mal gemacht. Und weil man auch erkannt hat, naja, also jetzt jeden drauf zu lassen, der nicht bei drauf im Baum ist und Gummipflanzen aus China vertickt, wissen wir nicht so. Aber wir sind ja schon beim Beispiel aus China. Das wäre ja gar nicht gegangen, weil es tatsächlich keine ausländischen Händler letzten Endes gab. Und jetzt wirkt das natürlich auf den ersten Blick kontraindikativ. Also wenn ich sozusagen mein Sortiment kuratieren möchte, warum versuche ich jetzt noch mehr Händler drauf zu lassen? Ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, dass du den Pool, aus dem du qualitativ hochwertige Händler gewinnen kannst, einfach erhöhst. Ne? Also bisher war es so, Otto konnte sich jetzt aus deutschen Partnern bedienen, beziehungsweise ausländischen Partnern mit einer deutschen Firma. Also das ging ja. Man konnte ja, wenn man eine deutsche GmbH hatte, konnte ja sozusagen die Firma dahinter stehen, konnte ja durchaus chinesisch sein. Otto's Host ja auch sehr intensiv in China. Aber es brauchte eine deutsche Firma. Das hat natürlich schon das Angebot ein Stück weit limitiert. Und du hast ja auch die Gründe genannt, warum das so war. Und das dauert halt, bis man das kann. Dürfen wir nicht vergessen, wir als Otto, wenn ich jetzt Otto wäre, würde ich sagen, na, wir haben ja nicht von null angefangen. Also wir kommen ja aus einer gewissen Landschaft, die umzubauen. Das dauert ja. Ne? Und ich glaube, dass der große Vorteil für Otto darin besteht, dass sie jetzt in der Lage sind, die Angebotsrelevanz deutlich zu erhöhen, ne? Weil sie eben auf Experten, nehmen wir mal Möbel, die sind zum Beispiel im Polnischen sehr stark beheimatet. So.
Ist das so?
Wenn die, ja, Polen ist ein relativ starker Möbelproduzentenmarkt. Oh, ja. Mhm. Also das so. Wie Schuhe zum Beispiel aus Spanien und Portugal im Wesentlichen kommen. Ne? So. Und deswegen hast du natürlich jetzt einfach ganz andere Möglichkeiten, auf kuratierte Sortimente zu gehen und das auch entsprechend hochzuhalten. Dass man sagt, ja, wir wollen jetzt eigentlich nicht irgendwie irgendjemand nehmen, sondern wir können schon deutlich stärker selektieren, wen wollen wir eigentlich haben, welche Preisgruppen wollen wir haben. Weil das haben sie ja schon gemerkt, dass dieses, wir werden das bessere Amazon, das klappt nicht. So, aus diversen Gründen, die den Rahmen dieser Sendung sprengen würden. Aber wenn man versteht, naja, wir sind eigentlich doch Sortimentsexperten, wir sind doch Händler, es ist doch eigentlich, hat doch keiner eine Sortimentskuratierungskompetenz wie wir und wie kriege ich das jetzt in Kombination mit Marktplatz hochskaliert, dann macht es natürlich Sinn, auch auf ausländische Händler zu gehen. Von daher ist das durchaus sinnvoll, wenngleich es wahrscheinlich nicht das schnellste Projekt in der Geschichte von Otto war.
Ich will jetzt, weil ich mich grundsätzlich nach wie vor darüber freue, ja, ich will jetzt hier auch nicht the devil's advocate sein. Aber die Frage sei jetzt schon einmal gestellt, gibt es dann da jetzt noch irgendein unique Versprechen, anstatt einfach zu sagen, ja, ist jetzt so, weil man ja einfach late to the party ist. Das muss man einfach so sehen. Alle anderen, gerade Vertikalisten, sind ja schon viel länger international, zumindest europäisch international. Und jetzt ist da eine Brand X da draußen, ist jetzt mal egal aus welcher Kategorie, und sagt dann, ja, okay, Otto ist jetzt auch da, aber wir haben jetzt hier eigentlich schon 12 Länder. Man, klar, man kann immer noch einen dazuschalten, aber vielleicht, sagen wir, die sind noch gar nicht auf Otto. Also ist das das Versprechen, dass man jetzt eigentlich das macht, was andere machen? Oder gibt es irgendwo, wo man sagt, okay, wir haben auch aus den Sachen gelernt, haben uns ein bisschen Zeit genommen und machen jetzt irgendwas besser, enger, die Absprachen, eigene Payment-Anbietungen, bessere Prozesse oder was könnte das Versprechen sein, außer dass man sagt, wir fangen jetzt auch so langsam an, wie ich ja so las, ist Benelux und Frankreich jetzt so das, was so als erstes passieren wird und tatsächlich auch Osten, Osteuropa, Polen, aus wahrscheinlich diesem Grunde, ja. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, wir rollen jetzt das komplett aus auf alle Territorien, sondern es fängt ja auch noch in Frankreich würde ich sagen, Doucement und Doucement, ja, fängt es ja auch noch an.
Maybe.
Ich sag, also, wo ist jetzt da die Punchline für die Brand, die sagt, oh ja, muss ich hin jetzt, da muss ich, ja. Ich mache mich auf den Weg.
Ja. Na gut, du weißt ja, wer zu spät zur Party kommt, ist noch nüchtern, ne? Und hat im Zweifel auch noch, kann auch noch strategisch agieren.
Ich weiß nicht, worüber also du sprichst.
Hat auch Vorteile, habe ich gehört. Stichwort alkoholfreies Weizen. Aber der Vorteil besteht natürlich darin, dass du, also erstmal muss man ja schon sagen, es gibt sehr viele Warengruppen. Wir beiden, die ja so ein bisschen fashionlastig sind, gucken aus einer Fashion-Ecke drauf. Da hat Otto jetzt vielleicht den ein oder anderen Vorteil nicht mehr, den sie vor 20 Jahren hatten. Das ist unstrittig. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Warengruppen, wo Otto immer noch ein sehr, sehr relevanter Player ist. Komme ich nochmal auf Möbel zurück. Unterhaltungselektronik, weiße Ware und so weiter. Es gibt durchaus Produktgruppen, und auch wenn man sich mal, also wo Otto sehr führend ist, und auch wenn man sich mal die Zahl der aktiven Kunden anguckt, da muss man schon sagen, mein lieber Herr Gesangsverein, das sind nicht so wenig. Ne? Also sie sind jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht der hipste Anbieter in unserer Bubble mehr, weil es andere gibt, über die man häufiger spricht. Und Otto hat dann so ein bisschen das Image, naja, die sind schon so lange da, was soll dabei rumkommen? Aber entscheidend ist ja jetzt nicht, wie man sich in Social Media Charts schlägt, sondern kaufen die Kunden, wie gut ist die Kundenqualität, wie gut ist mein Angebot, wie gut sind die Economics. Und das ist bei Otto tatsächlich sehr gut. Was zur Folge hat, dass es natürlich für viele Anbieter extrem lukrativ sind, weil welche Alternativen haben sie denn? Ne? Also kann man sagen, ja, okay, ich bin als polnischer Möbelhändler bin ich jetzt auch auf der Nummer 1 Plattform in Belgien. Da würde ich sagen, das ist total supi. Alle Belgier freuen sich. Aber das kann ja gar nicht den Punch haben, den du als Otto hast. Und von daher ist es, glaube ich, schon gar nicht unattraktiv. Gibt es klassische USPs, wo ich sagen würde, also das macht die Seller-Abwicklung so smooth wie bei keinem anderen? Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hatte jetzt neulich mal das Vergnügen, für einen kleinen Side-Hustle, den ich habe, den Versuch zu starten, eine Amazon-Abrechnung aus dem Seller Central zu ziehen. Also das ist was für Menschen, die auf Epsteins Insel waren. Ja, also das ist wirklich fürchterlich. Das ist nicht schön, muss man wirklich so sagen. Also das kann man schon besser machen. Und da hätte ich schon die Hoffnung, dass Otto das auf sich besser macht. Aber jetzt zu sagen, wir haben nur die Premium-Kunden und so, das wahrscheinlich nicht. Aber sie haben eine sehr solide Kundenbasis. Das Produkt ist eigentlich ganz gut und von daher ist das für Seller durchaus spannend.
Okay, also ist auch etwas, was man beobachten muss, klar. Das ist jetzt kein Vorhang auf und steht ein buntes Schlafenland vor dir, sondern man weiß auch ein bisschen, ja, was man kriegt. Und das meine ich jetzt im positivsten Sinne. Und dann ist vielleicht auch eine hohe Verlässlichkeit da, dass wenn man mit Otto arbeitet und jetzt auch eben aus einem anderen Land kommt, dass man sich da sehr drauf verlassen kann, dass das alles stabil funktioniert und man einfach eine große Kundengruppe hat. Das lasse ich mal so stehen. Wir freuen uns also, glaube ich, beide darüber, dass da auch dadurch ein bisschen Spice in die Geschichte reinkommt und natürlich auf dem deutschen Markt durch die internationalen Händler jetzt nochmal ein Player sich da einfach in die Richtung erweitert. Da kann ich sagen, Otto finde ich gut. Also gemacht.
Otto finde ich gut und vielleicht noch eine Schlussanmerkung für die deutschen Seller da draußen, dass das den Wettbewerb grundsätzlich jetzt erstmal erhöht, sollte natürlich auch klar sein. Da wir immer aus Kundensicht argumentieren, hoffen wir mal, dass das natürlich auch die Leistungsexzellenz Richtung Endkunde steigert, was Services angeht, Qualität der Produkte, dass wir uns dann da nicht lumpen lassen und sagen, ach Mensch, blöd, sondern auch gucken, wo dann die einheimische Seller vielleicht noch ihre Vorteile ausspielen können.
Guter Punkt, weil wir beim nächsten Thema uns deutlicher den Belangen und dem Wohlgefühl der Endkunden annähern. Schauen wir mal.
Das ist ja die Höhe.
Nämlich freue ich mich, mal wieder ein ASOS-Thema gleich in der ersten Episode zu haben. Das übrigens Episode 24 ist, nebenbei erwähnt. Ja, es klingt viel mehr, als es klingt, wir waren 12 Monate weg. Und zwar.
Das ist schon ein Jubiläum eigentlich.
Das ist ein ganzer Tag. Und zwar hat ASOS die Retourenregelung verschärft. Schrittweise. Aber da gab es jetzt einen großen Schritt, ich glaube Ende des Jahres oder auch noch Anfang 26. Und da würde ich gerne drauf eingehen, weil du weißt ja, ich mache ja UK und ASOS-Themen. Ich weiß auch nicht, das gefällt mir.
Aber warum eigentlich? Das immer wenn du englischen Boden betrittst, blühst du auf?
Ja, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also ich bin natürlich irgendwie anglophil, ja, und ich bin auch relativ viel in UK gewesen.
ASOS viel sogar teilweise.
Ja, in ASOS viel auch. Warum mich das fasziniert, ist tatsächlich, ich glaube, dass wir da in einen Markt hineinschauen und da kannst du mich gerne jetzt eines Besseren oder auch Schlechteren belehren, wo die Dinge im Digitalen einfach einen Schritt weiter sind als bei uns. Wo man Dinge schon sieht, die bei uns noch nicht so sind. Also Social Commerce, alles ein bisschen eher gestartet. Diese Internationalität, die jetzt auch eine Stadt wie London ausstrahlt, die sich ja widerspiegelt in einem Melting Pot an Kulturen und Angebot. Und das findest du natürlich auch in der Handelswelt wieder. Und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass man da auch im Sinne von Diversität und Dingen einfach so ein bisschen vielleicht der Grund ist, warum man auch oft so ein bisschen neidisch in die USA schaut, was jetzt um Gottes Willen, ja, aber was den Handel angeht, man sagt, da ist einfach ein anderer Level erreicht in Durchdringung und auch Wissen, was man da tut und das Digitale ist in der Gesellschaft angekommen und deshalb fasziniert mich das, glaube ich, weil ich ein bisschen so das Gefühl habe, dass man so ein bisschen nach vorne schauen kann. Das ist jetzt in meiner fröhlichen, freundlichen UK-Sicht sicherlich ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Aber vielleicht kannst du damit was an, also vielleicht kannst du nachvollziehen, was ich meine, oder vielleicht ist es.
Ja, also es klingt so, als wäre es da deutlich undogmatischer als hier, ne? Und wir sind ja in einer Branche oder in einem Markt, der von Dynamik lebt, wo sich Dinge neu verändern. Und wir neigen ja dazu, alles zu zerreden. Ne? Also bevor wir nicht eine 20-seitige Market Fit und Machbarkeitsanalyse gemacht haben, rühren wir ja keinen Finger. Aus Sicherheitsgründen. Und das ist beim Bau von Raumschiffen, glaube ich, total toll. Aber in der digitalen Handelswelt vielleicht die zweitbeste Idee. Und das sehe ich in England auch so, dass die wesentlich schneller Dinge adaptieren, weil aber auch das, was disruptiert wird, sich dann auch nicht beleidigt auf den Hosenboden setzt und sagt, die Taxis, jetzt gibt's Uber. Sondern irgendwie wird das dort ein bisschen leichter adaptiert und auch mal ausgetestet. Ne? Und das ist natürlich für das, was wir machen, durchaus nicht unwichtig, dass man einfach mal Dinge ausprobiert, um zu gucken, was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, schmeißt halt weg. Ja, aber
ich meine, wir mussten zugegeben ja auch ganz schön was überstehen in den letzten Jahren, nämlich
sehr gut. Sehr gut.
Durch den Brexit haben sie sich vielleicht auf so eine Innovationsautobahn, gerade ins Digitale, ja ein wenig auch ins eigene Fleisch geschnitten. Das bestätigen ja alle. Sonst wäre das vielleicht noch deutlicher. Ja? Aber da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Deswegen habe ich da auch Bock. Jetzt gehen wir mal rein, nämlich dieses Retourenthema, weil das ist schon nicht ohne. Das wird auch die E-Commerce-Gemeinde sicherlich spalten wie Moses das Rote Meer, weil, also die neue Regelung heißt, die ISO jetzt schrittweise seit Ende 24 schon eingeführt hat und jetzt weiter verschärft hat, geht es im Grunde oder Kern nicht um eine pauschale Änderung für alle, sondern eben, und das ist das Neue, meine gezielte, nennen wir es mal in Gänsefüßchen, ja, Bestrafung von viel Returnierern. Das ist im Tennis gut. Im Handel sagt man, das sind die Leute, die will ich eigentlich nicht haben. Und die
Unrentabilität. Ich bin ja weder im Handel noch beim Tennis ein Vielreturnierer.
Das, ja, ja,
bist wenn ich den Aufschlag
nehmen darf. Genau. Ja. Also ASOS will die unrentablen Kunden, die fast alles zurückschicken, ja irgendwie umerziehen oder loswerden. So, was steckt dahinter? Ein paar Zahlen. So, die meisten normalen Kunden, wenn man das mal so bezeichnen würde, 90-95%, merken da gar nichts davon. Auch klar. Die Regelung greift das ein, wenn dieser Algorithmus dein Konto als unrentabel markiert, was natürlich dann echt nicht gut ist. So, das heißt, deine Returnquote ist extrem hoch. Da wird über 70-80% Return gesprochen, wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, würde ich annehmen. Sehr viele Bestellungen und fast alles zurückschickst als Kunde. Und wenn du da in diese Gruppe fällst, dann sind die Rücksendungen nicht mehr kostenlos, sondern ASOS zieht dir pauschal 3,95 ab von deiner Rückerstattung. Und der Clou ist aber, du zahlst das pro Rücksendung. Es wird also direkt mit dem Geld verrechnet, das du zurückbekommst. Den Frust, der war ja da bei den Kunden, logisch, da schreit ja jeder auf, sogar in UK, ja, also nicht nur in Deutschland schreien alle auf, wenn man für einen Service auf einmal was bezahlen muss. Und um das ein bisschen abzupuffern, hat ASOS das zunächst in UK, macht es aber auch global auf dem Marktplatz, eine Anzeige in deiner App oder Kontoübersicht integriert, die dir deinen Status zeigt. Ja? Wenn du dann Status viel Returnierer hast, schlägt, also siehst du deine Returnquote und du kriegst eine Warnung. Es ist ja wieder wie beim Tennis. So, Vorsicht jetzt, ja, du näherst dich dem Limit, bevor du dann gebührenpflichtig wirst. Also das
Mail
ist schon
Violation, auch, Warning.
Das ist schon ziemlich cool. Ja. Das heißt, also wir wissen ja alle, Retouren sind der Margenkiller, ja, in der Branche und irgendwie sind dann die Zeiten so dieses Binge-Orderings, ja, sind vorbei, Marktplätze reagieren, Amazon hat dann mit Prime natürlich da was abgepuffert, Zalando hat eine Porto-Freigrenze jetzt von 29,90. Ich denke, das ist normal, aber dass man jetzt individuell bewertet wird, vermutlich auch noch AI gesteuert, sicherlich, und als Konsequenz oder als Kunde abgestuft wird, das ist schon einfach eine neue Qualität und ist ja klar, dass die Kunden, die 15 Hosen bestellen und 14 zurückschicken jede Woche, die sind aus Seiten oder Sicht der Händler natürlich die, ich spicke mal auf dein Bild, ja, also die will keiner haben. Aber man muss auch eins da sagen, also das sage ich ja auch jetzt als Kunde, die E-Commerce-Welt hat dir das natürlich lange, jahrelang anerzogen, diese Freiheit zu sagen, ja, bestell doch einfach, schick einfach zurück, alles easy. Ja, klar, kannst jetzt immer, hättest schon vor 15 Jahren hättest schon Nachhaltigkeit denken können, aber jetzt klammern wir das einfach mal aus, weil immer, wenn es die Möglichkeit gibt, die uneingeschränkt ist, dann probieren die Leute das aus. Und jetzt kommt man dann so, ja, war doch nicht so cool, müssen wir ein bisschen zurückrudern. Da ist schon ein bisschen BWL-Herz schlägt im anderen Rhythmus als jetzt so ein Kundenherz. Das wäre jetzt mal so meine Zusammenfassung und mein Aufschlag. Und jetzt, Herr Wenig-Retournierer, wie siehst du das? Ist das, müssen wir uns da Sorgen machen, dass wir jetzt die Unsympathischen werden im E-Commerce?
Weil wir es nicht machen, meinst du? Weil wir noch
weil wir jetzt auch noch Geld wollen fürs Zurückschicken.
Ach so. Ja, also, wie sage ich es? Ich bin ja über die Grenzen dieses Podcasts hinaus bekannt als ein Gegner der Gratis-Retouren. Jetzt mag da auch mein BWLer Herz schlagen, aber wir haben ja herausgefunden, nur mit dem Adjusted EBITDA kann ich halt auch keine Löhne bezahlen auf sich, ne? Und mehrere Jahre unrentabel durch die Gegend zu rennen, in Klammern, ich weiß, wovon ich spreche, ist nicht schön. Das heißt, man muss schon Geld verdienen im E-Commerce. Und wenn ich jetzt, ich habe das ja antizipiert, dass du diese Frage stellen wirst, habe ich mal ein bisschen kundig gemacht. ASOS hat im Jahr 2025 2,5 Milliarden Euro oder Pfund Umsatz gemacht. In der Währung wäre ich jetzt erstmal offen. Wenn man der Einfachheit halber, damit auch ich es noch rechnen kann, ich bin nämlich nicht nur ein wenig Retournierer, sondern auch ein wenig Rechner, sagen wir 50% Retouren, das heißt, sie haben ja dann mal 5 Milliarden Euro Umsatz gemacht und 50 Euro/Pfund hätte so ein Warenkorb gekostet. Da haben sie 100 Millionen Sendungen rausgeschickt und 50 kamen zurück. So. Wenn sie für diese 50 3 Euro genommen hätten oder Pfund, beides wäre mir recht gewesen, dann hätten sie nicht 100 Millionen Verlust, sondern 50 Millionen Gewinn gemacht. So, das ist also ungefähr, das ist also schon ein Unterschied. Und jetzt, bevor wir die Leute endgültig einschläfern mit meinen Excel-Rechnungen, nur mal als Größenordnung, und mir ist auch klar, dass das zu vereinfacht gerechnet ist, aber ich will nur mal aufzeigen, was sozusagen Händler subventionieren jedes Jahr, indem sie dem Kunden ermöglichen, Retouren zurückzuschicken. Und natürlich aber auch damit den Kunden anreizen, das ist ja das Dilemma, ne? Jede Medaille hat ja nicht nur zwei Seiten, die kleben ja auch noch aneinander, dummerweise. Und wenn sich der eine dreht, geht der andere automatisch mit. Nur weil ich diese gratis Retouren habe, konnte sich ja sowas wie ein E-Commerce, wo ich Ware, gerade Fashion zum Beispiel, nicht anprobieren konnte, es nicht anfassen konnte, mich nicht aufs Sofa setzen konnte, sich ja überhaupt durchsetzen. Das hätte es ja keiner gemacht. Also wenn du für 80 Euro was bestellst und hast aber schon irgendwie 7-8 Euro Transaktionskosten durch Hinsendung, Retoure und so weiter, dann wäre sozusagen die Marktdurchdringung dieses Geschäftsmodells hätte nicht in dieser Form funktioniert. Wir hatten ja, die Älteren erinnern sich, wir hatten ja mal 3 größere Versender, Otto, Quelle und Neckermann. Also da hat das ja auf Distanzhandel schon funktioniert. Und die haben das ja gemacht. Da war natürlich das Thema, ich kann mir grundsätzlich diese Ware noch gar nicht beschaffen, war dort schon gegeben. Und sie konnten natürlich sehr, sehr stark auf Bestandskunden zurückgreifen, die das einfach kannten und wussten und eingepreist haben. Deswegen war diesen Menschen das eigentlich schon immer klar. Und man kann sich ja schon mal die Frage stellen, warum es keiner von diesen dreien, die ja im Wettbewerb standen, warum dann nie jemand auf die Idee kam, das mal abzuschaffen. Hätte ja mal einer machen können. Gibt ja einen guten Grund, warum es keiner gemacht hat, den wir uns wahrscheinlich alle denken können. So, und jetzt kommt New Kids on the Block, neue Player, und die müssen sich jetzt ja gegen andere durchsetzen. Und was ist das, was du machen kannst, gerade wenn du auf einem Stash voll Investorengeld hockst? Du investierst natürlich in die Convenience und Einfachheit von Kunden, nimmst das weg, sagst, ne, schick's zurück oder schreib vor Glück oder beides gleichzeitig, weil es gratis ist. Und damit hast du natürlich, warst du in der Lage, Kunden zu generieren, aufzubauen und so weiter. Und das ist ja wie in jedem anderen Geschäftsmodell auch so, Netflix, Amazon Prime, wie auch immer, fängt günstig an, die Leute sagen, ist ja super, dann bist du drin, bist in einem System, was dich trägt, was du gut findest, und irgendwann ziehst du den Preis an, ne? Wie der Frosch, der im warmen Wasser sitzt, und drehst die Temperatur mal ein bisschen weiter hoch, bis es halt nicht mehr weitergeht. So, und das sehen wir hier ja auch, ne? So, und von daher muss man, und das ist das andere, was man ja sagen muss, so komisch das erstmal klingt, dass man sagt, was, jetzt werde ich für mein Bestellverhalten gepeinigt, ja? Das war ehrlicherweise schon immer so, ne? Also das ging ja schon damit los, wo in einer Stadt wohne ich, kriege ich überhaupt Kauf auf Rechnung angezeigt oder nicht? Ne? Also Fun Fact, warst du im Knast immer, weil sie wussten, wo sie dich finden. Ne? Hätte man ja denken können, schlecht, darf er nicht. Nee, das war immer schon eingestellt. Wenn du im Knast sitzt, wirst du immer beliefert. Es kann aber sein, wenn du in einer Gegend wohnst, wo es drei Zahlsünder sozusagen gab, hätte sein können, dass dir das gar nicht angezeigt wird, wenn man davon ausgeht, dass du offensichtlich in einer sehr, sehr schlechten Gegend wohnst, wo das zum Volkssport gehört. Das heißt, letzten Endes haben sich Händler ja immer versucht, gegen Betrügereien sozusagen zu wehren und konnten anders zu bewerten, was man ja auch kritisch sehen kann, fraglos. Aber das wurde schon immer gemacht. Also von daher würde ich jetzt sogar in dem Fall von ASOS sagen, wenn ich das sogar kommuniziere und sage, schau mal her, bist jetzt ein Hochretournierer, lass mal, ne? Nein, du bist mit 1,80 und 100 Kilo keine M. So, dann ist das ehrlicherweise auch sehr fair. Früher war es so bei Esprit zum Beispiel, da gab es ja auch unterschiedliche Kundencluster und du bist dann auch je nach Retourenquote aus dem höheren Cluster rausgefallen. Also dann durftest du gewisse Dinge nicht mehr. Das heißt, das ist im Grunde nicht neu, muss man schon der Fairness halber sagen. Und ich finde es jetzt gar nicht so schlimm und du hast ja auch gesagt, 90% der Kunden betrifft das gar nicht. Da wäre ich jetzt zum Beispiel viel strenger.
Also
so, was okay. War die Frage nochmal?
Nee, finden wir okay.
Ich finde es in Ordnung und ja.
Also ich habe da schon noch so ein Lichtlein, das da bei mir angeht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch an die große Freiheit glaube, aber so dieses beurteilt werden aufgrund eines Verhaltens von mir, da habe ich irgendwas, was mir nicht daran gefällt. Alles, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Ich kann es auch super nachvollziehen. Aber sozusagen mir eine Bestellung zu verwehren, weil angenommen wird, das ist ja nichts für mich und ich muss vielleicht begründen, warum ich jetzt ein S-T-Shirt bestelle und sage, nee, für die Oma oder für die Schwester, das geht dir ja nichts an, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und also das ist so der eine Punkt, dass ich sage, naja, okay, dann könnte ja auch ein Kundensupport mich einfach anschreiben und sagen, wir haben gemerkt bei Ihren Bestellungen, bla bla bla, hier ist Paul Walker aus Birmingham, das kann man ja vielleicht auch so regeln, sage ich mal. Aber wir haben jetzt auch AI-Zeiten und das bringt uns dann prima zu unserem nächsten Thema im Prinzip. Auch das ist eine Tatsache, wo ich sage, okay, jetzt geht das halt im großen Stil, weil da irgendein Engine sitzt und diese Daten in no time ausspielt und das auch noch schön aufbereitet. Ja, es ist gut, dass es kommuniziert wird, aber diese beiden Komponenten, so ein bisschen Einschränkung der Freiheit aus betriebswirtschaftlicher Sicht, bin ja wirklich kein BWLer, aber ich verstehe das. Okay, aber so aus dieser reinen Kundensicht und ich kann doch da machen, was ich will, ja. Am Ende kaufe ich ja vielleicht sogar was. Habe ich so ein bisschen ein Problem und das mag jetzt irrational sein, aber das sage ich jetzt trotzdem. Und diese AI-Sache, die dann gerade jetzt mal im internationalen Spiel, ja, du hast jetzt dann irgendwo das Rechenzentrum in London sitzen und bestellst bei ASOS Portugal und da wird über dich dann so entschieden, würde ich mir zumindest ein Fragezeichen dahinter stellen.
Ja, also ich verstehe den Schmerz, um auch sozusagen kleine Ergänzung, also so wahnsinnig AI steckt da gar nicht hinter, ne? Also du nimmst die Zahl der Bestellungen und oder nimmst die Zahl der Retouren, teilst du die Zahl der Bestellung und wenn das irgendwie gewisse Grundmengen erreicht hat, dann sagst du, ja, ist halt ein Retourensünder. Also ich verstehe den Punkt, weil das natürlich sozusagen ein sehr schönes Ende einer gewissen Entwicklung ist.
Ja,
dass du als Kunde,
ist das.
Ne, du hast als Kunde bist du ja dran gewöhnt und schaltest dann dein durch Grundschulmathematik trainiertes Gehirn nicht mehr an, dass da lautet, ja, mehr hatte ich ja nicht, dass du dann im Grunde sagst, wenn ich so agiere und das ausnutze, weil ich ja gelesen habe, dass der eine CEO kriegt 3 Millionen Euro und so, den muss es ja total toll gehen, wenn ich dann sozusagen vergesse, dass wenn ich etwas ausnutze, also ein Geschäft macht ja immer dann Sinn, wenn beide Seiten Spaß dran haben. Wenn eine Seite keinen Spaß mehr daran hat, wird sich dieses Geschäft nicht mehr tun, weil wir ja auch jetzt nicht von Lebensmitteleinzelhandel sprechen und die Frage, ob ich überhaupt noch eine Butter kriege oder Toilettenpapier oder was auch immer, sondern ich möchte mir etwas kaufen zu gewissen Konditionen und Bedingungen und letzten Endes ändern sich die Konditionen und Bedingungen, um sozusagen ein Gleichgewicht wiederherzustellen. So, und genauso wie mir klar sein muss, wenn ich nicht bezahle, darf ich nicht nochmal bezahlen. Da habe ich mich sozusagen nicht vernünftig verhalten. Ich kann aber deinen Schmerz verstehen, weil es ja kein klassischer Betrug, ne? Also es ist ja einfach nur eine...
Nein, das ist ja, ne?
Es ist eine Retoure und da würde ich sagen, ja, wenn du deine Artikeldaten sauber im Griff hättest, mir klar wäre, ob mir das passt oder nicht, du endlich mal ein Feature eingeführt hättest, wo ich mir das mal anziehen kann, zu sehen, was funktioniert, wenn du vielleicht, wie in meinem Falle zum Beispiel, mal die Ärmellänge ranschreiben würdest, dann müsste ich auch nicht jedes Hemd immer zurückschicken. Und
ja.
Ich kaufe mir schon keine langen Hosen mehr, weil alleine ich könnte den 7/8-Trend wieder einführen. Ja?
Das
verstehe ich schon, dass es ja auch eine schlechte Leistung des Händlers ist.
Aber das ist
weil der es nicht rafft, wird
das
der Kunde bestraft.
Ein valider Punkt, Marcel. Dann die Frage, die sich ASOS da stellen muss, oder vielleicht alle, die sowas in Erwägung ziehen, habe ich denn alles an Service getan, was möglich ist, bevor ich sowas machen muss? Und diese Frage, die kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht, ich bin jetzt kein ASOS-Kunde, tatsächlich nicht, erstaunlich. Aber das ist auch die Frage, habe ich da alles ausgeschöpft, bevor ich zu so einer Maßnahme greifen muss, die tendenziell kundenverärgernd ist? Und da würde ich jetzt mal sagen, meistens nein, weil es gibt nun mal jetzt da die Schwachpunkte in der genauen Artikelbeschreibung oder Anpassung an bestimmte, auch übergroße Menschen, wie du es bist, oder das gibt es ja wahrscheinlich mehr als 5-10%, die einfach Spezialbedürfnisse haben. Und habe ich dann da richtig was getan dafür im Vorfeld oder nicht? Aber am Ende, abrunden zu sagen, du findest es okay, und ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ich bin gespannt, wie die Reaktion denn wird. Kann man in einem halben Jahr auch mal reingucken, sind da vielleicht Zahlen runtergegangen an Kunden oder nicht. ASOS steht ja eh immer ständig unter Beobachtung, hier auch von anderen Experten. Sage jetzt mal, die sollen es bitte zum Ende durchspielen. Wer ASOS sagt, muss auch Bezos sagen, ne? Und insofern muss man jetzt...
Wenn Jeff heißt.
Ja, ja, eben. wenn ich jetzt schon annehme, dass da ein AI-Engine dahinter steckt und du ja denkst, das ist ja gar nicht so, das wird immer noch schön von irgendwelchen ASOS-Mitarbeitenden mit Zettel und Stift ausgerechnet, bitte sei es so, gehen wir jetzt trotzdem auch. Wir springen on the bandwagon of AI und schauen uns dieses Thema einfach jetzt auch immer mal wieder an. Und zwar mit einer völlig neuen Kategorie dafür.
Alles AI oder was?
Weil wir haben ja alle mitgekriegt, glaube ich, dass das Google UCP, was sagt man eigentlich, gedroppt, gelauncht, was wurde eigentlich?
Geblitzdings.
Oh ja, das ist auch gut. Wir müssen natürlich jetzt auch immer und dauernd über KI und AI und Agentic und so weiter reden, weil das machen ja alle, ist ja klar. Ich sage jetzt mal
und auch wir sind jetzt Experten, ne? Das ist ja das Schöne an KI.
Sofort, also haben wir uns...
Sofort Experte.
Ich hab das erstmal bei AI befragt, ob ich dazu was sagen kann. Und gesagt, kann ich. Ich sage jetzt mal so, da gibt's auch viel Beifang bei dem Thema, ne? Um das jetzt mal so zu paraphrasieren. Aber es ist auch klar, die Disruption der Branche liegt in den künstlichen Händen der Bots, der Robots, ja, sozusagen. Und Google hat sich tatsächlich, gab's einen langen Artikel neulich, ich weiß gar nicht, wo das jetzt war. Ich glaube tatsächlich im Handelsblatt. Da sehr nach vorne innoviert, weil so Open AI war vorne und dann ganz früher, ich sage jetzt nicht AI, aber im Thema Innovation war Apple vorne. Und Google hat es ganz, ganz ruhig sozusagen im Hinterkämmerchen ist angegangen und hat die besten Leute geheiert. Nach und nach. Es ist also ein, was du immer sagst, ne, Generationenplan oder Jahresplan. Google hatte da eher einen längerfristigen Plan und hat da Leute sich hochgezogen, die jetzt Topspitze sind in der ganzen AI-Entwicklung. Und siehe da, auch das Thema Gemini und Gemini, hat sie ganz schön nach vorne gespielt. Und jetzt fangen eben an, oder jetzt fangen Coworkings und Zusammenschließungen an, die man noch gar nicht für möglich gehalten hätte, nämlich das Universal Commerce Protocol, das UCP. Was ist das? Also es ist nichts weniger eigentlich als die Definition von Agentic Commerce. Früher gab es zwei Welten, Suche, ja, irgendwelche Webseiten und so ein Handelszentrum, ein Merchant Center, wo es strukturierte Produktdaten gab und da kannst du dann kaufen. Und mit dem UCP schmilzt es zusammen. Ja, es ermöglicht Google Echtzeitdaten von Marken, Lagerbestände, Local Stores, Echtzeitpreise, Loyalty, Status, da haben wir es, des Kunden oder auch nicht, wenn du viel retourierter bist, direkt in ihre generative KI natürlich in Gemini einzuspeisen. So, das heißt jetzt, wenn jemand einen fragt, einen AI-Agent, find mir ein nachhaltiges Abendkleid in Größe 38, das ich heute in Wiesbaden abholen kann, dann spuckt es nicht mehr links aus, sondern das Produkt. Und es wird reserviert oder wird gekauft.
Wie hast du Zugriff auf meine Suchanfrage eigentlich?
Ja, das liegt jetzt, das ist reiner Zufall, ich war erst in Wiesbaden, aber das ist ein anderes Thema. Auf die Frage Wiesbaden sage ich, geh lieber duschen, aber das ist ein anderes Thema. Also ohne dieses Protokoll müssten diese AI-Agents jede Website einzeln scrapen und das ist natürlich fehleranfällig. So, Und jetzt hast du diese Daten handlungsfähig gemacht und es hast eine Schnittstelle, über die der Agent des Kunden, uns, wie auch immer, mit dem System der Marke verhandelt. Also nicht mehr SEO, sondern AEO, ja. Search Engine Optimization hin zu Agent Engine Optimization. Und wer das nicht drauf hat, wer seine Daten nicht sauber in diesem UCP-Standard ausliefert, der ist dann, und das ist jetzt eine interessante Downside vielleicht, existiert für den KI-Agenten nicht. Das heißt, du wirst ein bisschen gezwungen, das Spiel mitzuspielen. Ja? Es ist natürlich intransparent, wie die meisten Algorithmen für Otto, da heißt er wieder, Normalverbraucher ja sind. Was verstehe ich davon? Welche Kriterien sind es eigentlich, was da gezeigt wird? Ja? Also Effizienz, ja, Turbo, aber Identitätskiller, Fragezeichen, und über Datenschutz wollen wir da gar nicht reden. Schwierige Sache. Also für Brands ist es eine Sache, definitiv eine Chance für mehr Verkäufe, D2C vor allem, aber vielleicht auch ein Risiko für den Markenwert. Und für Marktplätze ist es sicherlich eine Chance auf Volumen, also N-fach vermutlich, aber auch ein Risiko für die Kundenhoheit, weil du halt nicht mehr direkt am Hebel hängst. Wer das am besten beherrscht, wird am sichtbarsten sein. Wer sich verweigert, wird unsichtbar sein. Da macht er dann den Pumuckl.
Ist dann am sichtbarsten.
Und ist weg. Ja? Und man weiß ja auch, die gute alte Pumuckl-Weisheit, das kann ich nur immer wieder sagen, sichtbar sein macht müde. Du musst wahrscheinlich sehr viel dafür tun, technologisch, aber auch content-wise, um da jetzt mitzuspielen. Und am Ende gewinnen wieder die Großen, oder?
Ja, also wir fangen gleich in der ersten Folge mit KI und auch AI an. Das finde ich super. Das wird uns ja noch lange begleiten, was ich sehr schön finde, weil da gibt es ja kein richtig oder falsch. Also sehr viel an Interpretationsspielraum, was passieren wird. Ne? Wir wissen ja alle, Prognosen sind schwer, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und das gilt natürlich für KI auch, weil ich glaube, dass du schon sehr richtige Sachen angesprochen hast. Wenn wir das mal durchgehen, ne? Also ab jetzt könnten Stationärhändler Google ihre Lagerbestände im Laden mitgeben, wo ich sagen würde, konnten sie das vorher nicht, war das verboten. Also nur weil es das jetzt gibt, werden sie es natürlich nicht haben. Ne? Das betrifft dann aber wiederum den Punkt, den du gesagt hast, wenn du da halt nicht sichtbar bist, was bedeutet das? Das bedeutet im Wesentlichen, dass große Firmen und Händler die Entwicklungskapazität haben, die Macht haben, diese Dinge auch durchzusetzen, bei sich intern, in der internen Organisation, und damit natürlich einen Sichtbarkeitsvorsprung haben, den sie ironischerweise jetzt ja auch schon offensichtlich haben. Also das wird jetzt eher die großen Stärken. Man kann trotzdem argumentieren, dass es ein Demokratisierungsaspekt ist, weil wenn du klein und pfiffig bist, ne, Stichwort Pumuckl, dann kannst du trotzdem vielleicht jetzt auf einmal eine Sichtbarkeit haben, weil du vielleicht jetzt verstehst, dass es wichtig ist, die Verfügbarkeit von stationären Daten also herzustellen, sozusagen. Ne? Das ist sicherlich so. Und deswegen glaube ich, dass das Thema, was wir hier besprechen, UPC, auf der einen Seite unterschätzt wird, aber auch überschätzt wird. Gleichzeitig, ich versuche ein bisschen aufzudröseln, wie ich zu dieser eher kontraindikativen Aussage komme. Ich glaube, dass es ein Stück weit überschätzt wird, weil das, wenn wir hier sprechen und uns damit beschäftigen, dann tun wir immer so, als wären digitale Geschäftsmodelle 100% fluid. Also ich mache jetzt was besser ist als andere. Also ist das so, als wenn ich bei einer Talsperre die Talsperre hochziehe, sozusagen das Tor hochziehe und das Wasser sofort rüberfließt. Und das ist natürlich nicht so. Ne? Ich habe mal Gemini, wie ich es auch aussprechen würde, gefragt und sag mal, wie relevant ist denn das eigentlich? Ich sag's, naja, 1,5% meiner Anfragen betreffen einen tatsächlichen Kaufwunsch, 20-25% rund um das Thema Kommerz. So, ne? Also 75% ist noch nicht, aber ich finde schon 25% ist relativ viel. Es ist aber nicht so, dass der Untergang des Abendlandes bevorsteht, zumal das ja auch nur die Grundmenge von denen ist, die es geschafft haben, Gemini zu nutzen. Das dürften auch noch nicht so wahnsinnig viele Menschen sein. Also der klassische Otto-Kunde, von dem wir gerade gesprochen haben, der sich demnächst mit Möbel aus Polen eindeckt, ob der jetzt schon bei Gemini ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber Otto hat ja da auch eigene und auch Amazon mit Rufus auch eigene KI-Bots am Start, die eine ähnlichen Mechanismus im letzten Endes ausgeben sollen. Und von daher, glaube ich, ist es noch ein bisschen überschätzt. Unterschätzt wird es, glaube ich, insofern, weil wir nicht dazu neigen, die Konsequenzen mal komplett zum Ende zu denken. Also wenn ich jetzt in diese Straße reinfahre, was ist eigentlich am Ende der Straße, komme ich dann noch lebend wieder raus? Nur weil ich jetzt in die Straße reinfahren kann, ist das gegebenenfalls nicht sinnvoll, das zu tun. Und da kommen wir dann so wieder so ein bisschen auf das, was du eben beschrieben hast, welche Arten von Konsequenzen drohen. Weil man auch sagen muss, selbst wenn es jetzt nicht diese so eine binäre Entscheidung ist, alle machen das oder alle machen es nicht, darf man ja nicht vergessen, dass schon kleine Anomalien einer Normalsituation sehr große Konsequenzen haben können. Also wenn du jetzt ich bin ja hier in Hamburg, Mönckebergstraße, die Mö, wie wir Freunde der Kö in Düsseldorf sagen, deswegen nennen wir sie Mö, wenn du da die Frequenz von 5-10% senkst, könnten sehr, sehr viele Läden sofort dicht machen. Und das kann sehr schnell passieren, weil du dann irgendwie in eine Nachbarmall abweichst oder doch online bestellst, in Klammern, was wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben. Also das ist, und es, auch hier gibt es keinen Riesenshift, ne? Digitaler Handel macht 20% aus, 25 vielleicht. Aber es ist die meisten versuchen es immer noch stationär. Wir tun so, als wäre das alles tot, ne? Und gäbe es überhaupt keine Zukunft. Das ist nur mit weitem Abstand der dominierende Kanal. Du hast halt nur sehr viele Opfer, die dadurch entstanden, dass es einen kleinen Shift im Verhalten gegeben hat. Und deswegen ist das mehr oder weniger trotzdem tricky. Und wenn ich mir eben angucke, was es dann bedeutet, dass du auf einmal ein Gateway hast zwischen einer Nachfrage und einem Angebot, der das Ziel hat. Und ich empfehle da die Diskussion mit Gemini. Ich hab die gestern geführt, allein das, wenn man einen Podcast fährt, über die Antwort. Ich habe mit ihm so ein bisschen philosophiert oder ihr, ist ja RCS. GeminiInnen diskutiert, wie es eigentlich, also wie das Programm das einschätzt, dass es das jetzt kann. Und das waren tatsächlich sehr spannende Erkenntnisse, dass du jetzt dieser Gatekeeper bist und der darauf getrimmt ist, nicht dem Kunden das, also er ist ja darauf getrimmt, dem Kunden das Denken abzunehmen, indem er sagt, ne, in deinem Beispiel Abendkleid in Wiesbaden, Größe 38, sagt er, in den beiden Läden gibt's das. Aber ich kann es dir jetzt hier kaufen und reservieren. Oder ich kann es dir jetzt hier kaufen und der schickt es dir nach Hause. Da würden wir natürlich sagen, toll, die Straße ist offen, aber es fahre die Straße mal entlang. Was heißt denn das? Der geht nicht mehr in den Laden, der wird im Zweifel auch nicht in den Onlineshop gehen und dann kauft er einen Teil. So, wir haben ja eben schon über KPIs gesprochen. Average Order Size, ein Teil statt zwei Teil, da ist ein gesamtes E-Commerce-Geschäft unrentabel. Das heißt, du schneidest dir damit natürlich potenziell Mitnahme ab. Du schneidest dir Sichtbarkeit ab, stöbern sozusagen. Ne? Und das ist eben, das ist sozusagen die Gefahr. Der Vorteil ist, dass du natürlich jetzt gezwungen bist, dir mal über gute Artikeldaten vielleicht Gedanken zu machen. Allerdings habe ich das vor 15 Jahren schon gedacht, dass wir jetzt mit E-Commerce gezwungen werden, uns mit Artikeldaten auseinanderzusetzen. Und ich würde mal sagen, das war jetzt so rudimentär der Fall. Ja? Und das macht es aus meiner Sicht schwierig. Ich möchte zwei Dinge zitieren von Gemini, weil die fand ich dann doch relativ gut, weil wir für die Jüngeren unter uns, Gemini ist ja ein Google-Produkt. Also es ist nicht irgendeiner, der jetzt gegen Google ist, sondern es ist eigentlich ein Google-Produkt. Und der sagt, ich nenne jetzt mal der Gemini, ich weiß auch nicht warum, der Gemini, ist aber auch Quatsch eigentlich, ne? Das Gemini sagt, er hält UPC für den größten Darwinismus im Marketing seit Erfindung der Suchmaschine und spricht von totaler Filterung, schlimmer als das digitale Sibirien, was früher die Seite 2 war bei Google. Da hätte ich jetzt im Wording Fragezeichen unter anderem. Aber
das ist Zitat.
Das ist Zitat. Und als ich dann antwortete, ich bin ein höflicher Mensch, habe gesagt, das mal erfrischend ehrlich, da fing er dann an, mir eine Philosophiedebatte aufzudrücken. Mit Fragen an mich am Ende, das fand ich ganz erschreckend. Normalerweise bin ich ja gewohnt, wie bei KI, ne? Du tippst was ein, du wirst erstmal gehuldigt für die Brillanz der Frage,
ja,
gefolgt von einer Bullshit-Antwort. Aber nee, das war gut. So, und das finde ich durchaus spannend, weil was heißt Darwinismus? Das ist das Überleben des Stärkeren, etwas, was wir ja durchaus in anderen Bereichen auch sehen, aber was natürlich sozusagen den Regeln eines freien Wettbewerbs, eines Marktes nur dann entspricht, wenn alle den gleichen Zugang zu Darwin haben. Ne? Und das ist halt die Kernfrage. Sind alle Händler in der Lage, ihre Artikeldaten so aufzubereiten? Bin ich in der Lage, stationäre Systeme anzuflanschen? Und kann man sagen, natürlich. Aber wir haben in den letzten 15 Jahren erlebt, dass der Handel sich nicht dadurch hervorgetan hat, an der Spitze einer Handelsrevolution zu stehen,
ja,
sondern sich auf den Rücken zu legen und zu sagen, also wenn ich hier nicht gestreichelt werde, wir müssen das auch
mal im
Handel sonntags aussetzen, weil sonst haben wir keine faire Chance mehr. Und das macht es für mich so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich bin kein Gegner oder kein großer Befürworter, sondern weise nur darauf hin, die Straße am Ende, die kann auch ziemlich dunkel sein.
Aber ist es dann nicht so, dass es ist wie ein Destillat aus dem, was wir die letzten 15 Jahre gesehen haben. Wo man eh schon sagt, okay, wenn du deine Daten nicht aufbereitest, wenn du da jetzt nicht irgendwie präsent bist, wenn du nicht Marktplatzspiel spielst, dann wirst du das Spiel verlieren, früher oder später. Und jetzt kommt nochmal eine Komponente dazu, die das noch schneller macht oder noch skalierbarer. Aber letztlich sind es sehr ähnliche Mechanismen. Sichtbarkeit, ja. Datenüberprüfbarkeit, Auffindbarkeit, all das nur nochmal einfach im Hochgeschwindigkeitsturbo, oder?
Ja, absolut. Also du hast sozusagen noch, es kommt noch eine Dimension hinzu. Es war vorher schon schwer und jetzt wird sehr schwer. Und allerdings, das darf man nicht vergessen, weil wir wollen jetzt auch nicht als die klingen, die das alles doof finden. Und
nur nee, gar nicht. Es klang jetzt auch nicht so. Ich kann nicht beruhigen.
Also, nur weil wir über 25 sind, sind wir jetzt nicht technologiefeindlich. Nee. Du kannst natürlich argumentieren, ja, dann sei doch schlau und bau dir einen AI-Bot, der die Probleme löst. Der sagt, sag mir nicht, was ich kaufen soll, sondern sag mir doch, dass das weil die ersten drei guten Produkte für eine Recherche wären. Oder sag mir, also ich habe die dir rausgefunden, aber wenn du hast mich jetzt schon die letzten beiden Tage nach einem Trockner gefragt, geht, was mit deiner Waschmaschine eigentlich? Und dir ist schon klar, dass du bei Handtüchern kein Weichspüler verwenden darfst. Also du kannst ja auch sozusagen diesen KI-Agenten dann hinterher so bauen, dass ihr dir sehr, sehr so wie man es sich in den Handel auch vorstellt, Vorschläge macht, Alternativen aufzeigt, sagt, du kaufst immer bei dem gleichen Laden, beschwerst dich bei mir hinterher. Geh doch mal zu anderen drei. Oder wie wäre es denn, wenn wir, ich habe dir das jetzt in den Warenkorb gelegt, wollen wir noch mal gucken, was es noch gibt. Ist auch ein bisschen blöd, irgendwie einen Teil gegenzuschicken. Also du kannst das ja auch, die Technologie ist ja erstmal wertfrei und neutral. Ne? Die Frage ist, wie wir es einsetzen. Ja. Aber wir neigen halt dazu, und das hat dann Gemini mir auch gesagt, ich bin auf Effizienz getrimmt. Das ist mal, ich bin nicht so programmiert, dass du mich eigentlich sinnstiftend einsetzen kannst gerade, sondern ich bin einfach auf Effizienz getrimmt. Ich soll dir die Zeit abnehmen. That's it. Mehr mache ich nicht.
Sag mal, mein Freund, machst du mit Gemini dann in Zukunft einen Podcast machen, wenn du dich ständig mit dem unterhältst, oder?
Das habe ich ihn auch gefragt. Ich habe die bisherigen 23 Folgen hochgeladen und er hat mir ein Angebot gemacht, was ich eigentlich nicht ablehnen kann.
Ja, aber das wäre doch.
Aber er wollte mich Gemini, ersetzen mit dir reden. Ja.
Gemini und ChatGPT in einem Podcast. Vielleicht hat die Idee noch keiner.
Doch, es gibt doch jetzt so eine App, wo sich KI gegen unterhält und wir Menschen dürfen nur zugucken.
Aber in ihrer eigenen Sprache, dann dachte ich.
Ja, also ist mir jetzt die Leute nicht versteht, das ist im Zweifel. Also offensichtlich konnten die Menschen dem folgen. Da wurde ja schon, die haben sich dann schon in Chatrooms zurückgezogen, wo die Menschen nichts hören sollen. Also hatte schon wunderschöne Effekte. Aber ich freue mich, dass du noch da bist.
Ja, das finde ich gut. Danke. Ich freue mich auch. Ich habe
ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja,
ja, ich habe das Gefühl, das ist der Anfang von vielen, vielen Gesprächen, die wir über das Thema haben. Aber das ist schon ziemlich spannend, weil das jetzt einfach so einen Standard setzt und ich glaube, da passiert viel. Jetzt haben wir schon viel geredet und ich habe aber trotzdem noch zwei Themen. Eins, ein trauriges, das ist brandaktuell irgendwie. Das
Insolvenz der Woche.
Wollen wir noch schnell reinschieben? Es gibt tatsächlich eine Insolvenz der Woche, ja. Hat sich länger angedeutet, aber und jetzt kommt's, jetzt muss ich mich hier outen. Ich dachte wirklich immer, das heißt Wormland, ne? Das heißt aber Wormland, weil das der Herr Wormland in Hannover gegründet hat. Das war mir gar nicht klar. Ich dachte, ich kannte das nur aus Nürnberg als eher cooleren Laden für Männerklamotten und dachte immer, das heißt Wormland und habe mich gefragt, warum. Und jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Hat aber beides nichts geholfen. Das arme Ding ist jetzt nach 80 Jahren oder 100 Jahren Geschäftsgeschichte, hat am Kröpke in Hannover begonnen und hatte ziemlich gar nicht so wenig Filialen in Deutschland. Also man kennt es aus München und in Nürnberg gab es das, glaube ich, auch. Hamburg ist insolvent und es sind 400 Leute, die ihren Job verlieren. Und haben wir wieder einen Namen verloren, der doch irgendwas ausgesagt hat. Nicht wenig, nämlich, dass du da qualitativ gut beraten worden bist und ein gutes Sortiment hatten. Ich weiß noch, dass der Geschäftsführer, also ein junger Typ, ich weiß den Namen nicht mehr jetzt, vor zwei Jahren. Der Kälberer, genau. Vor zwei Jahren beim Kongress der Textilwirtschaft noch dafür abgefeiert wurde, was er für moderne Marketingmaßnahmen bei Wormland macht. Und ja, jetzt der ist ja schon länger jetzt raus, glaube ich, und jetzt ist es abgewickelt. Ist schon traurig, muss ich sagen.
Das ist schon traurig und ist immer bitter, weil es natürlich dann die Leute trifft, die gerade beim Wormland, also die sitzen bei mir hier in Wurfweite, in Returnweite. Und ich fand den Laden tatsächlich gut, weil so, also das Sortiment war, wie ich fand, durchaus okay, kuratiert, gut wurde.
Kuratiert, ich wollte gerade sagen, da hattest
kuratiert,
du den Eindruck.
Gute Beratungskompetenz, ja. Das muss man schon sagen. Jetzt bin ich natürlich kein Retail-Experte, dass die online natürlich keine Chance haben, mit einem sehr, sehr engen Sortiment gegen größere Player zu agieren, ist schon klar. So. Ohne jetzt zu viel zu wissen, wie es da ablief, aber auch der Kollege Kelber hatte ja schon, glaube ich, Management Buyout gemacht. Also das war ja auch nicht von Peak auf Null, sondern auch das war ja schon ein Versuch sozusagen. Und um noch den Wortwitz unterzubringen, da war der Wurm drin am Ende.
Da war der Wurm drin.
Da war der Wurm drin. Und du kriegst es halt irgendwann nicht mehr gedreht. Ne? Aber das ist halt ein angreifbares Geschäftsmodell. Ja.
Mich hat es einfach nur aus einem Grund gewundert und auch mich ärgert es, dass das nicht klappt, weil man macht ja einem stationären, also auf stationären fokussierten Händler oft den Vorwurf, dass man nicht so zeitgemäß ist vielleicht, weil man immer noch drauf baut, auf Leute gehen Laden rein und du hast eigentlich ein klassisches, nichts, dass der schlecht wäre, aber da fehlen vielleicht die ein oder anderen Aspekte an den digitalen Ecken. Und der Kelberer und Wormland hat es sehr gut gemacht. War mit WhatsApp-Marketing und mit coolen Aktionen, mit Social Media für mich gefühlt echt gut dabei, um diese Kundengruppe zu erreichen, die dann den Zugang zu ihnen bekommen, auch wenn es jetzt kein großes, kein Online-Verkauf, Durchschlagskraft vielleicht entwickelt hat, aber zumindest diesen coolen Laden zeitgemäß zu repräsentieren auf allen Kanälen. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Und dass es dann aber nicht reicht, dass die Mechanismen die gleichen sind und greifen, dass du dann einfach trotzdem nicht genug Leute da reinkriegst in deine Highstreet, das ist schon irgendwie, das ärgert mich, dass dann so ein cooles Konzept, wie ich das in Erinnerung habe, einfach nicht aufgeht. Jetzt aus der Marketing-Sicht, ne, natürlich.
Ja, also das ist ja, wenn ich dann unsere anderen 23 Folgen, ich glaube, wir haben fast in jeder über irgendeine Insolvenz sprechen müssen, um das nochmal aufzugreifen. Man weiß natürlich nie im ganz konkreten Fall, es gab ja dann mehrere Inhaber und alle haben irgendwas versucht und so weiter. Sie haben halt sozusagen wahrscheinlich weniger Geld bekommen als Galeria, deswegen gibt es sie auch noch. Aber du kommst halt an so gewissen Kern-KPIs halt dann nicht vorbei. So, und wenn du zum Beispiel, wenn du sagst, das ist alles super, aber keine Ahnung, du kriegst den gleichen Artikel halt online immer günstiger oder dann waren es halt am Ende doch nur 20 Marken oder du hast eben das Frequenzthema. Ich meine, die sitzen hier in der Europapassage, einer der meistfrequentierten Einkaufsläden. Aber wenn du deine Ruhe in Hamburg haben willst, dann bist du Wormland gegangen, ne? Weil da war keiner drin. Also das heißt, das kann ja alles noch so toll sein, aber wenn es irgendwas gibt, was dann dazu führt, dann, und ich glaube, das ist eben, man guckt dann eben auf die Manager und sagt, ja, den muss ich hinbekommen. Du wirst halt durch irgendeinen externen Effekt in die SCH... geritten und wirst dann darauf bewertet, ob es dir gelingt, da wieder rauszukommen. Und das ist halt ein Stück weit unfair, ne? Weil man kann mal argumentieren, ein guter Manager kann das vielleicht schaffen oder hätte es anders gelöst. Kann sein, aber sehr, sehr viele Geschäfte sind aufgrund kleiner tektonischer Verschiebung gepaart mit ein, zwei Fehlentscheidungen in eine existenzbedrohende Lage geraten. Und wo man sagen muss, ja, so, gegen so ein paar Sachen kannst du halt nichts machen. Ich habe ja immer gerne mein Beispiel vom Diktat im Deutschunterricht. Wenn du da einen sitzen hast, oder angenommen, es geht darum, wer die Top 5 sind. Und die Top 5 haben immer einen da sitzen, der ihnen das einflüstert. Und dann immer sagt, schneller. Ne? Weil du bist in der Lage, quasi abzuschreiben von dem, der es dir vorgesagt hat. Dann kannst du als anderer Teilnehmer noch so gut sein, du wirst immer einen strategischen Nachteil haben. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele alte, ehrwürdige Konzepte einen strategischen Nachteil haben. Kannst noch so gute Röhrenfernseher bauen?
Ja.
Das wird dich heute nicht mehr, das schaust du in die Röhre. Das wird dich nicht mehr retten.
Ich musste nur gerade dran denken, du sagst, da bist du hingegangen, wenn du deine Ruhe haben willst. Das macht man jetzt, wenn man mal wirklich Zeit für sich haben will, geht in den Melania-Film, aber das ist ein anderes Thema. Oh, da ist man dann auch für sich. Ja, das ist, da ist man auch unter sich. Bevor wir jetzt schließen mit dieser wunderbaren Wiederkommensfolge, ein kleiner Hinweis noch. Es ist ein neues Jahr und natürlich gibt es einen neuen ECD dieses Jahr. Also wir
nicht
machen wieder,
Ernst. Wieder?
Ist es so. Nachdem wir letztes Jahr, da haben wir ja ein bisschen uns verloren, liebe Podcast-Hörer. Wir haben tatsächlich 10-Jähriges gefeiert und es war ein Monstertag. Der Herr Bredöpke war auch mit dabei und wir haben auch moderiert auf der Bühne. Also wir haben gleichen Quatsch gemacht wie hier, nur in live.
War und auf Englisch.
Und auf Englisch.
Ja, war doppelt lustig.
War doppelt lustig für die Zuhörer. Und wir kommen wieder am 12. Mai wieder nach München in die Wappenhalle. Erstaunlicherweise gibt es noch Tickets. Ich werde es in den Shownotes auch alles nochmal verlinken. Aber ich kann nur sagen, mein lieber Schwan, wir haben About You als Hauptsponsor dabei. Wir haben einen spannenden neuen Player aus dem Ecosystem, GoPackShot. Da geht es wirklich auch um AI-unterstützte Content-Generierung. Wir haben Walmart mit dabei, wir haben Bohl mit dabei, wir haben Intersport mit dabei, wir haben Amazon auf der Bühne, wir haben Zalando mit auf der Bühne und ich glaube, dass wir da wieder was bauen, was total interessant ist. Vor allem freue ich mich darauf, dass wieder ganz viele neue Namen im Spiel sind. Also ich habe gerade diese ganzen Gespräche mit noch Speakern und Speakerinnen, 8, 10 im Moment, wo noch so 10% offen sind, kriegt man manchmal wochenlang keine Rückantwort, aber so ist das halt. Und es sind alles neue, die wir noch nie hatten. Ja? Und da freue ich mich immer ganz besonders, wenn man sagt, okay, das heißt auch, es gibt neue Themen. Ja, man wird über AI sprechen, man wird irgendwie über Luxury sprechen oder über andere Categories wie Resale oder so, die halt gerade in der Marktplatzwelt spannend sind. Ist ja klar, wir erfinden ja nicht Themen, wir nehmen ja die Themen auf, die alle gerade wirklich umtreiben. Aber dann eben mit anderen Leuten. Und da freue ich mich jedes Jahr wie Bolle drauf. Und ich würde insofern auch gleich wieder, vielleicht machen wir einen Poll draus, aber ich weiß die Entscheidung schon. Ich würde mir wünschen, dass du auch wieder mit dabei bist.
Ja, dann lass uns keinen Poll machen. ja, ich gucke, ob ich Zeit habe. Das ist ja in Hamburg sind ja Ferien als einziges Bundesland. Aber ja.
Ich habe ein bisschen drauf gebaut. Wir haben gesagt, setzen wir das, lass es uns da hinsetzen, wo Hamburg Ferien sind. Da ist er vielleicht weg, der Lange.
Ja. Ja, aber siehst du, dass nicht jeder Plan klappt.
Nicht jeder Plan klappt. Also bist du wieder dabei. Das ist gut. Ich freue mich. Und in diesem Sinne, also da werden wir auch natürlich über verschiedene Themen reden in den nächsten Episoden. Ein paar Highlights setzen, ein paar Leute einladen, die man dann vielleicht auch beim ECD sehen kann, weil das sind echt ein paar spannende Themen dabei. Pricing, natürlich AI und Content-Generierung auch für Socials. Da haben wir echt ein paar coole Leute am Start. Und da wollte ich immer mal gerne auch vorher, dass man nochmal reden kann und vielleicht auch über Dinge redet, für die man auf der Bühne in einem Panel dann vielleicht keine Zeit hat. Aber jeder Boxkampf erreicht mal die 15. Runde, da sind wir uns. Wir haben uns hingeschleppt, wir stehen noch, ja. Angeschlagen, aber Spaß dabei.
Unser Produzent wirft aber schon das weiße Handtuch seit langer Zeit.
Ja, also. Ja das, wir freuen uns total. Wir kommen auch wieder in wenigen Tagen und sind jetzt mal gespannt, wie immer. Könnt ihr uns erreichen? Am besten über LinkedIn. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und dann lasst uns einfach einen Kommentar da. Und natürlich 5 Sterne Deluxe, ist ja ganz klar. Ja, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, da ist der Gong zum Ende.
Genau. Wir schicken jetzt noch ein paar KI-Agenten los, die den Podcast abonnieren für uns. Und dann, ja, hören die auch zu. Mal gucken, ob die da auch mal schreiben.
Das sollte man einfach richtig viele losschicken, würde ich sagen.
Das ist übrigens mal eine schöne Sache. Wir schicken mal so eine Folge durch irgendeine KI, vielleicht mehrere, und bitten mal um Feedback.
Ach, ich weiß nicht. Ich sag mal.
Du bist so ein Humanoid, ne? Humanoid.
Ja, aber wir probieren es mal. Aber wir sagen es keinem. Meine Liebe. Genau. Bleib schön digital da draußen. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.